Hallo und herzlich willkommen, liebe Franchise-Geber und Franchise-Manager im Franchise-Universum-Podcast zu einer neuen Episode über die Innovationspflicht von Franchise-Gebern und Systemzentralen. Und zwar mit Jana Japs von den Franchise-Machern, also Franchise-Beraterin. Liebe Jana, hallo und herzlich willkommen.
Ja, hallo Steffen, freut mich sehr.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und, das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Ja, wir wollten da mal ein bisschen drauf schauen, weil du im Grunde auch mit so einer Meinung um die Ecke gekommen bist. Das fand ich ganz gut, nämlich die Innovation des Franchise-Gebers oder andersrum die Innovationspflicht ist der Klebstoff im Franchise-System. Gerade fortgeschrittene Franchise-Nehmer, die schon erfolgreich unterwegs sind, vieles gelernt haben. Warum zahlen die weiter Gebühren? Warum bleiben die weiter im Franchise-System? Und da ist das Thema Innovation aus deiner Sicht die treibende Kraft. Und da wollen wir jetzt einfach mal drauf gucken.
Genau, mein Lieblingsthema.
Ja, dann lass uns mal einsteigen. Also du sagst Klebstoff. Innovation ist der Klebstoff des Franchise-Systems, das gerade die fortgeschrittenen Franchise-Nehmer dort länger bleiben, Gebühren zahlen. Ich weiß, dass ich mit, vielleicht als kleine Anekdote, dass ich mit Franchise-Gebern schon gesprochen habe. Das war so im Kosmetikbereich beispielsweise, wo nach 5 Jahren Vertragslaufzeit deren Franchise-Nehmer sehr typisch, sehr häufig das Schild abgeschraubt haben, ein eigenes Schild rangeschraubt haben, das Gleiche weitergemacht haben, weil sie das Wichtige eigentlich gelernt haben, die Technologie kennengelernt haben, die Maschinen hatten sie vor Ort und dann könnten sie einfach aus rotem Logo ein gelbes oder ein grünes oder was auch immer machen. Und dann haben die Franchise-Geber geschimpft über die Franchise-Nehmer und wie kann man nur und so weiter schlau machen und dann unter eigener Flagge. Und da muss ich sagen, da sehe ich eine Mitverantwortung des Franchise-Gebers, weil er hat offenbar den Nutzen nicht kontinuierlich hochgehalten. Es gab keinen Grund mehr, sich diesem Netzwerk anzuschließen. Und wenn ich mit Franchise-Nehmern spreche, beispielsweise bei meinen Videos, YouTube-Porträts mit Franchise-Nehmern, wenn ich da die fortgeschrittenen Franchise-Nehmer nach dem Nutzen frage von Franchise und warum sie noch Franchise-Nehmer sind, dann ist es sehr viel der Austausch mit den Kollegen, mit anderen Franchise-Partnern, also nicht alleine unterwegs zu sein, sich auszuhelfen und gegenseitig Erfahrungen auszutauschen. Ja, und du sagst dann das Thema der Innovationskraft, um einfach auch zukunftsfähig zu bleiben und neue Geschäftsfelder aufzumachen, neue Renditemöglichkeiten, Umsatzmöglichkeiten und so weiter. Warum siehst du das so? Was ist der Kern dessen? Warum ist das ein Klebstoff?
Genau, also klar, erstmal ist es natürlich meine eigene Erfahrung, auch damals, als wir selber noch in einem Franchise-System auch gearbeitet haben, als Angestellte und viel in Gesprächen waren mit den Franchise-Partnern, die damals eben 10 Jahresverträge hatten. Und als sie dann ausliefen, eben immer diese Gespräche aufkamen, ja, ich gehe jetzt raus aus dem Konzept und ich kriege ja nichts Neues mehr und warum soll ich denn jetzt hier bei meinen steigenden Umsätzen jetzt noch irgendwie 10% Gebühren zahlen? Und in unserer Franchise-Beratung bauen wir ja Franchise-Systeme auf und das ist wirklich ein Thema neben dem Alleinstellungsmerkmal, diese Innovationskraft in einem Geschäftsmodell von Anfang an abzuprüfen. Also da ist auch immer ganz viel drin. Ja, die einen, die haben halt eine Softwareplattform, mit der sie zum Beispiel Kinder-Secondhand-Läden steuern. Und wieder andere haben sehr gute Prozesse, in denen Innovation steckt. Oder die ganzen Handwerks-Franchise-Systeme haben die Innovation eben sehr stark, zum Beispiel in ihren Produkten oder in den Materialien, die sie dann auch immer weiterentwickeln. Aber man muss das von Anfang an wirklich immer wieder ansprechen, gerade beim Aufbau des Systems, dass es auch im Kopf drinne ist und nicht der Franchise-Geber oder zukünftige Franchise-Geber denkt, ja, ich mache jetzt einfach das, was ich jetzt mache, immer gleich und hole mir einfach ein paar Franchise-Partner ran und die zahlen dann Geld an mich und dann ist die Welt in Ordnung. Und das ist es eben nicht. Und was dahinter steckt, das ist auch ein sehr starkes Unterscheidungsmerkmal immer zwischen Lizenzsystem und Franchise-System. Das werden wir ja ganz oft gefragt, ja. Mache ich jetzt lieber ein Lizenzsystem oder werde ich jetzt Franchise-Geber? Und neben den ganz klassischen Begründungen, Das mit Marke und so weiter ist eben ein ganz wichtiger Punkt, dass wenn du Lizenzgeber bist, dann musst du nicht so stark in diese Innovationskraft rein, weil dein Außenauftritt wird ja damit auch nicht verbunden, weil deine Marke erscheint ja gar nicht. Aber im Franchise wirst du quasi immer damit verbunden, als Franchisegeber Innovationen einzuführen. Siehe, um bei dem leidigen Beispiel, immer wieder genannten Beispiel McDonald's zu bleiben und McCafé und diese digitalen Automaten, die es jetzt überall gibt. Und du gehst quasi in deiner Rolle raus aus diesem Unternehmersein in eine Stufe höher, nämlich du führst andere Unternehmer zum Erfolg und unter anderem eben dadurch, dass du immer neue Innovationen in dein Konzept einführst. Und das ist ja auch das, was wirklich Spaß macht, ja, was ja auch der Sinn eines Franchise-Gebers oder einer Franchise-Marke ist, immer neu, immer stärker an dieser Innovation arbeiten zu können. Ja, wenn du Einzelunternehmer bist, dann hast du halt gar nicht die Zeit, immer wieder so stark an Innovationen arbeiten zu können.
Ja, genau darauf wollte ich im Grunde auch rein, weil ich finde es ganz spannend, das von dem Scheinwerfer zu beleuchten, was ist denn das Bedürfnis der Franchise-Nehmer? Und das ist ja sehr stark in ihrem Daily Business verankert, ne? Die wollen einfach tagtäglich das tun, was sie tun wollen und was so das Kerngeschäft mit dem Endkunden oder für den Endkunden ist. Und dementsprechend haben die das Ganze, glaube ich, so wie du es gerade beschrieben hast, die haben gar nicht die Zeit dafür, sich diese intensiven Gedanken zu machen. Also ist es sehr attraktiv, das an jemanden auszulagern, der sich aber ausreichend gut mit dem Geschäftskonzept auskennt, ne? Und der jetzt nicht einfach nur irgendein externer Dienstleister ist oder sowas. Und ich glaube, das macht es tatsächlich attraktiv. Ich denke an ein Beispiel, ein Franchise-Nehmer-Porträt mit dem Corbinian von Miss Borty, das ich gedreht habe für YouTube. Der erzählte mir, dass der gestartet ist während der Corona-Zeit und es war gar nicht so einfach. Er hat einen Laden übernommen, aber während Corona mit Lockdowns und was da so alles dran hing und Unsicherheit der Kunden, nicht alle sind in solche Läden reingegangen und so, das war nicht ganz so einfach zu starten. Und dann kam gerade in dieser Zeit die Innovation von Miss Borty mit so einem ganz speziellen Beckenbodentraining. Das ist eine Maschine, da setzt du dich drauf. Das durfte ich auch mal drauf sitzen. Das fühlt sich irgendwie an wie so kleine, nicht sichtbare Strahlen, die dir in den Beckenboden schießen und dann dich arbeiten lassen dort. Und das war eine Innovation, die die Zentrale herangeholt hat mit externen Dienstleistern und so weiter, wo der Franchise-Nehmer auch, glaube ich, ganz gut investieren musste, weil die Maschine sah sehr hochwertig und bestimmt teuer aus, wo er sagt, ich habe jetzt sozusagen ein zweites Standbein. Ich habe nicht nur mein klassisches Trainingskonzept für Frauen vorne, sondern ich löse ein weiteres Problem für diese Frauen und für manche anderen Frauen, die nicht wegen des Trainingskonzepts kommen würden. Also er hat sich die Zielgruppe erweitert und er hat ein Zusatzangebot für die bestehende Zielgruppe noch dazu mit ins Boot geholt. Und er sagt, das war ein Gamechanger. Damit konnte ich meine Umsätze deutlich verbessern, während ich vorher schon mir die Frage gestellt habe, ist das jetzt gerade hier der richtige Weg? Also so hat er es nicht ausgedrückt, aber so sinngemäß meine ich ihn verstanden zu haben, dass so, also so erfolgreich, wie ich es erwartet habe, ist es nicht. Was muss ich tun? Und dann kam der Moment der Innovation. Super, super spannend. Ich glaube, das ist genau das jetzt in dem Fall bei einem eher jungen Franchise-Nehmer, einem Gründer, nach sehr kurzer Zeit. Und derselbe Effekt kann aber auch nach sehr langer Zeit eintreten, wenn einfach die Pfade so festgetrampelt sind, dass dann nicht mehr viel Bewegung nach oben Richtung Wachstum ist, vielleicht sogar abwärts, weil außen sich die Umweltbedingungen verändern und dementsprechend die Leistung nicht mehr so attraktiv erscheint, wie sie früher war, die Endkundenleistung. Und dann ist der Franchise-Geber gefordert und der ist mit Sicherheit schlauer mit vielen Franchise-Nehmern, als der einzelne Franchise-Nehmer mit seiner geringen Zeit sein könnte.
Das ist ja das, was Franchise, warum, also ich habe ja viele, viele Lizenzen schon verkauft und in diesen Gesprächen hört man ja immer wieder raus, warum geht jemand oder warum schließt sich jemand in einem Franchise-System an? Nicht nur eben, um ein bewährtes Geschäftsmodell zu nehmen und damit selber eine Existenz zu gründen und erfolgreich zu werden und dann eben auch im Daily Business einfach erstmal zu lernen. Das ist ja bei den jungen Franchise-Partnern ja noch, also logischerweise total intensiv und vordergründig. Und bei den bestehenden Franchise-Partnern, die dann, wie gesagt, an die 10 Jahre und länger dabei sind, klar, die wollen, machen ihr Daily Business, da sind die super drin. Das war auch das, was sie ja ursprünglich mal wollten. Alles schön. Und jetzt erwarten sie auch einfach, dass der Franchise-Geber da eben mit Innovationen und neuen Materialien und was auch immer eben kommt und auch zum Beispiel mal über den großen Teich guckt und was ist denn jetzt gerade im Fitnessbereich up to date, ja, um bei deinem Beispiel mit Miss Borty zu bleiben. und diese Innovationen dann auch zu testen im eigenen System und einzuführen. Das ist etwas, was auf jeden Fall eine Erwartungshaltung von Franchise-Partnern ist.
Dazu kommt dann eine zweite Erwartungshaltung, das ist die Kehrseite quasi dessen, weil sie wollen trotzdem nicht ganz ungehört bleiben. Die haben ja in ihrem Daily Business viele Ideen. Und es komplett dem Franchise-Geber zu überlassen und komplett den Mund zu halten, wäre jetzt nicht ganz ihr Bedürfnis, ihre Erwartung. Also das ist noch so eine zweite Seite der Medaille, die ein Franchise-Geber im Sinne seiner Innovationspflicht nicht außen vor lassen darf, ne? Sich Gedanken zu machen, wie kriege ich denn die ganzen Ideen da draußen an der Front zu mir rein, um daraus dann Innovation wachsen zu lassen. Wie kann man das angehen?
Genau, das ist ein wichtiges Thema, weil ja, sie wollen natürlich auch, sie haben natürlich auch super Ideen jeden Tag, weil sie ja viel stärker auch im Daily Business sind, als der Franchise-Geber es mittlerweile ist. Und das ist etwas, was viele Franchise-Systeme gar nicht haben. Ich nenne das mal ganz althergebracht Vorschlagswesen oder wie auch immer man es nennen mag. Dass es wirklich zum Beispiel beim Support oder beim Partnermanagement angesiedelt ist, die ja sowieso täglich mit den Franchise-Partnern in Kontakt sind und diese Ideen eben auch aufnehmen, sie digital am besten irgendwo hinterlegen, gibt es von mir aus ein Trello-Board machen, um es mal ganz einfach zu stricken und dann dort eben Ideen zu sammeln, die von den Partnern und Partnerinnen kommen und darüber auch intern zu diskutieren, 2, 3 Mal im Jahr. Was davon denn jetzt eigentlich wirklich interessant ist, um es umzusetzen oder mal anzutesten. Aber das ist wirklich etwas, was wenige auf dem Schirm haben und gut machen oder zum Beispiel bei R-Vertagungen auch mal vortragen, ja, und auch mal zeigen, ey, ihr habt dieses Jahr irgendwie 35 oder 350 neue Ideen eingereicht und wir haben das und das jetzt in die Umsetzung gebracht oder so. Das ist ja auch ein schönes Thema.
Ja, und das ist sehr nah dran an dem Thema Führung, ne? Also Franchise-Partner zu führen, was du jetzt gerade beschrieben hast, mit der Tagung beispielsweise, ist ja sozusagen ein Führungsinstrument. Es zu spiegeln, die Transparenz zu zeigen, guck mal, wie viele Ideen reingekommen sind, so und so viel Prozent haben wir umgesetzt und so weiter und so fort. Das dient ja dem, dass die Franchise-Partner-Arbeiter motiviert sind, Ideen reinzugeben, Input zu geben, weil wenn sie nicht gehört würden, würden sie irgendwann damit aufhören und das System verlassen, womöglich. Und B, sie auch für die Einführung der Innovation durch ausreichend Transparenz ist nicht von oben herab dann plötzlich runter zu diktieren, sondern aufzuzeigen, das kam von euch. Und das hat alles was mit Thema Führung zu tun. Wie siehst du das so? Also der Zusammenschluss von Führung und Innovationspflicht des Franchise-Gebers.
Ja, total. Also genau so ist es. Also Franchise-Geber, ich habe ja so einen schönen Vortrag bei uns im Office Day gehalten, ist die Königsdisziplin des Unternehmertums. Und wer sonst führt denn schon Unternehmer in der Qualität? Und das ist ein total wichtiges Führungsinstrument, die Innovation oder dieses Vorschlagswesen seitens der Partner. Weil es sind nun mal Unternehmer und Unternehmerinnen und nach 10 Jahren sind sie es dann schon erst recht. Da sind sie ja nicht mehr aus dem Angestelltenverhältnis, aus dem Ei geschlüpft, sondern die wissen schon, was sie da tun. Und das ist auch ganz wichtig, dass der Franchise-Geber mit der Zeit, weißt du, es ist wie bei dem Kind. Dein Kind ist immer dein Kind. Also mein Vater sagt auch immer noch zu mir, mein Kind, obwohl ich jetzt schon lange aus dem Kindheitsalter raus bin. Und so ist das auch bei Partnern. Du siehst die immer noch in ihren Anfängen und wie sie mal angefangen haben. Aber du musst einfach lernen, sie auch als Unternehmer irgendwann zu respektieren. Und das ist eben auch etwas, was eine Franchise-Zentrale lernen sollte. Ja. Und um eben dann auch viel stärker davon zu profitieren, im Sinne von, ey, wir nehmen die jetzt ernst, wir respektieren das, dass die auch Ideen haben und wir gucken jetzt mal, inwiefern das für uns in der Praxis auch relevant sein kann.
Wo siehst du denn in der Praxis oder aus der Praxis heraus da die Schwierigkeiten? Also sowohl was das Thema Klebstoff angeht, als auch das Thema den Franchise-Nehmer als Inputgeber zu etablieren. Wenn wir so drüber sprechen, dann klingt das fast wie eine Sammlung von Plattitüden, ne? Ist ja völlig klar und logisch und die sollte man machen. Wo sind denn die Stolpersteine? Warum passiert das in deinen Augen vielleicht auch weniger, als es sein könnte? Oder in unseren Augen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich traue mich mal, sie irgendwie so zu beantworten, wie es geht, ob das nicht ganz so gerade ist, aber
Und du darfst auch gerne gerade heraus. Wir greifen ja niemanden persönlich an, sondern ich glaube, je krasser wir es einmal formuliert haben, desto abgeschwächter kann jeder Einzelne es als Impuls für sich aufnehmen.
ja, ich glaube, es ist einfach so eine Art Ego-Ding. Ne? Also das ist ja immer auch etwas, was wir fragen, kannst du dir vorstellen, also an unsere Kunden die Frage stellen, kannst du dir vorstellen, dass Franchise-Partner mal erfolgreicher sind, als du es jemals in deinem Piloten oder Prototypen warst? Das muss man ja auch erstmal innerlich zulassen, ne? Dass das so sein kann. Das darf auch so sein, ja. So à la Manfred Maus, was wir in dem anderen Podcast hatten. Und das ist schon echt, also ich habe auch wirklich großen Respekt vor jedem, der sagt, das ist okay für mich. Das darf so sein. Ich werde alles dafür, und ich werde, das ist die nächste Stufe, alles dafür geben, dass das auch so wird. Ja, und das ist schon ein ganz großes Kino. Und die Franchise-Geber, die ich kenne, die super erfolgreich sind mit ihren Konzepten schon viele Jahre, die leben das einfach jeden Tag. Für die ist das total okay. Und die freuen sich auch. Die feiern das, wenn Franchise-Partner erfolgreicher sind als sie und auch viel mehr Innovationskraft haben irgendwann als sie selber. Aber trotzdem bleiben sie ja immer der Franchise-Geber. Und sie bleiben immer die zentrale Person, die dieses System oder diese Marke einfach mal groß gemacht hat.
Das kann auf die Höhe getrieben oder auf die Spitze getrieben dazu führen, dass der einzelne Franchise-Partner eine Innovation, welcher Art auch immer, vorangetrieben hat, sehr erfolgreich damit war, beispielsweise während Corona, wie er mit den Schwierigkeiten umgegangen ist und plötzlich einen Vertriebsweg gefunden hat, außerhalb seines Lockdown-Geschäfts oder was weiß ich, ne, so. Und die Rolle des Franchise-Gebers ist in Anführungsstrichen nur noch, und jetzt kommt die Kollision mit seinem Ego, diese erfolgreiche Innovation auf den Rest seines Netzwerks zu übertragen, also gewissermaßen den Lerngewinn mit allen zu teilen. Aber es ist nicht,
richtig.
Er steht nicht auf dem Podest und hat gesagt, ich habe die Erleuchtung gehabt, sondern das kam eigentlich aus einer anderen Ecke heraus. Und das zu akzeptieren, das höre ich jetzt so raus, dass er womöglich nur noch eine Kommunikation weitertragen Funktion emotional bekommt und das aushalten muss. Und weil manche das nicht tun, wird es nicht ganz so ausgelebt, wie es ausgelebt werden könnte. Kann man das so sagen?
Es wäre schade, wenn man als Franchise-Geber sich nur noch so sieht, als Kommunikationsrädchen quasi. Aber das ist ja quasi die Hauptaufgabe. Also das ist ja nicht mit Geld zu bezahlen, wenn du das machst. Also wenn du quasi das aufnimmst, was andere an Innovationen dir zutragen und du dann sogar in der Lage bist, es auszutesten, Kraft deiner eigenen Wassersuppe sozusagen, deiner Eigenfilialen oder Eigenbetriebe, und dann sagen kannst, so Leute, überleg mal, was man da macht, ja. Die sagen dann, es ist erfolgreich, ihr könnt jetzt McCafé einführen, weil dann werdet ihr so und so viel Prozent Umsatzsteigerung haben oder, weil wo hat man das schon mal? Ich wäre froh, wenn jemand Franchise-Beratung so austesten würde, dann wäre ich auch schon ganz woanders, ja. Aber das finde ich schon wirklich großes Kino.
Ja.
Und es wäre schade, wenn Franchise-Geber sich nur so als Kommunikationsrädchen betrachten, was öfter passiert tatsächlich, oder sich da klein machen, weil sie jetzt nicht mehr operativ so stark eingebunden sind. Aber das, was sie da an Kopfarbeit leisten, ist einfach unbezahlbar für die Leute eigentlich.
Ja, ich habe es gerade schon angedeutet. Also es gibt dann Momente, wo das sehr deutlich sichtbar wird, diese Funktion, wie beispielsweise Corona-Krise. Also dadurch eigentlich, dass Franchise-Geber ihre Innovationspflicht ernst nehmen, sowohl was das Kreieren eigener Innovation angeht, wie wir gerade festgestellt haben, aber auch der Wahrnehmung von Innovationen im Netzwerk. Beides würde ich jetzt mal als Innovationspflicht beschreiben, selber entwickeln und entdecken und aufnehmen. Das macht dann gerade in so besonderen Zeiten der Krise, kann das Franchise-System dann seine Stärke ausspielen, weil es Innovation gelernt hat und weil es mehr Köpfe gibt, die sich über einen Ausweg aus der Krise Gedanken machen, als in einem klassischen Unternehmen, selbst im Konzern mit ganz vielen Filialleitern und so weiter, die machen sich zwar auch Gedanken, und doch glaube ich, ist es ein Unterschied, ob es ein angestellter Filialleiter ist, der sich Gedanken macht, oder ob es ein Unternehmer ist, der sich Gedanken macht, weil es auch eine Tacken näher an seiner Existenz dann auch dranhängt. Zumindest gefühlt.
Also ich bin da auch fest von überzeugt, das sind einfach auch die Erfahrungen der letzten 20 Jahre, dass das diese Innovationskraft aus allen Richtungen in so einem Franchise-System, womit es auch agil ist, definitiv die Überlebensader ist für diese Krisenzeiten. Ja, und wenn man das in Friedenszeiten, sage ich mal, gut übt und lernt in seinem System und auch mit den Partnern und Partnerinnen zusammen, dann ist man für jede Krise gewappnet. Ich meine, wir haben das ja gesehen in den 3 Jahren, wer da wie agiert hat. Und alle, die vorher sowieso schon sehr innovativ unterwegs waren und das gelebt haben, hatten auch in dieser Zeit weniger Probleme. Also,
Kann man, glaube
ja.
ich, so grob über einen Kamm scheren, ja, stimmt.
Ja.
Du hast gerade so beiläufig gesagt, in welcher Form auch immer Innovation. Lass uns mal drauf gucken, wo kann denn Innovation überall stecken? Also ich glaube, als erstes denkt man natürlich die bessere Pommes. Ne? Ich mache eine Pommes, bereite ich besser vor mit einer besseren Kartoffel, mit einem besseren Öl, mit einer besseren Hitze, mit einem besseren Gerät, was auch immer, damit das Produkt selber besser wird, sozusagen eine Produkt- oder Dienstleistungsinnovation. Das ist jetzt erstmal, glaube ich, das, um sich dann am Markt auch zu unterscheiden, der USP für die Franchise-Partner gegenüber den Endkunden und so weiter. Das ist das Naheliegende. Aber Innovation ist noch viel, viel breiter, oder?
Ja, also Innovation, Gastronomie ist ein schönes Beispiel, was du ansprichst, weil ja alle Gastronomen, die jetzt zuhören, werden sagen, ja, wo soll ich denn jetzt hier irgendwie Innovation einführen? Das ist auch wirklich ein Thema, was wir immer haben. Wir haben ja relativ viele Gastrokunden. Das können natürlich auch Abläufe und Prozesse sein, zum Beispiel in so einer Küche. Ja, also es gibt Gastronomiebetriebe, die haben über 30% Marge geschaffen, nur weil sie eben diese Abläufe perfektioniert haben oder weil sie neuere Geräte irgendwo international eingekauft haben, die eben viel besser und schneller arbeiten oder fettarmer oder. Also da geht es wirklich weit über die perfekte Pommes oder was auch immer, das perfekte Brötchen hinaus. Ja.
Also so
Und ansonsten.
Prozesse, Technologie und also so Tools, Technik nutzen und Organisation, wie alles Hand in Hand geht, um zu dem Endkundenergebnis zu kommen. Auf eine möglichst
Genau.
effiziente, günstige Art und Weise. Schnell, günstig und am Ende hohe Qualität. So rund ums Produkt.
Richtig, genau. Genau, und das klingt jetzt auch so ein bisschen platitüdenhaft, ne, aber es ist schon ein großes Kino, wenn jemand als Unternehmer oder Unternehmerin in der Lage ist, auch zu sagen, okay, ich biete im Moment irgendwie 35 Eissorten an, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, und braucht mein Franchise-Partner 35 Eissorten, ja, und vielleicht mache ich das kleiner und mache nur 10, aber die mache ich dann, da mache ich dann so viel Innovation rein und so eine besondere Eismasse oder was auch immer, vegan und whatever, oder konzipiere die Prozesse in meinem Eisladen, der jetzt gerade noch 60 Quadratmeter hat, auf 30 Quadratmeter, womit das Invest des Franchise-Partners wieder geringer wird und so weiter und so fort. Das ist ja eine never-ending Story. Das ist richtig cool und mir macht es auch Spaß. Das ist das, was für mich Franchise ausmacht, eben genau das einzuführen. Also, oder du hast im Handwerk eben immer wieder diese Frage nach, welche Materialien sind besser, ja? Für so ein Hörgerät, ja, was nehme ich denn jetzt? Wo kann man da immer noch mehr herausholen bei solchen Sachen? Da gibt es so viele Sachen, also da habe ich immer wirklich Spaß dran, mit den Kunden darüber nachzudenken, wo überall Innovationskraft ist. Mal abgesehen natürlich von dem Riesenthema Digitalisierung, das ist sowieso
Ja.
immer ein Thema.
Ja, was sehr nah an Prozessen dann in der Regel wieder dran ist, ne? Weil digitale Sachen zu nutzen bedeutet auch die Prozesse stark zu ändern und dann
Genau,
alleine
also wenn
schon
so ein.
das in Frage zu stellen, den bestehenden Prozess und zu sagen, wie können wir es anders organisieren, dass wir X% unserer Standardtätigkeiten plötzlich nicht mehr machen müssen, weil eine Maschine es übernehmen kann, eine digitale Lösung. Da steckt viel, viel Potenzial.
So, oder wenn ich jetzt denke, unsere Gastronomen, wie viele sind davon immer noch mit Papier und Bleistift unterwegs? Und meine, wie viele Ämter besuchen die jeden Monat? Ja, da würde ich ja in die Knie gehen, wenn das bei mir so wäre. Und das ist natürlich wunderbar, wenn du dann irgendwie eine App hast und da sind sämtliche Checklisten vom Gesundheitsamt und von was auch immer hinterlegt und du brauchst dann im Prinzip nur noch diese Apps abzuhaken jeden Tag und machst ja deine Bemerkungen ran oder deine Lieferlisten oder und das ist alles digital. Ich meine, das würde ein einzelner Gastronom, ich meine, die Gastronomen mögen es mir verzeihen, aber die sind ja nun wirklich täglich im Doing und sind immer nur bloß keine Leerläufe. Wie wollen die denn jetzt noch da jetzt über digitale Checklisten nachdenken? Das ist,
Ja.
wenn sie keinen Partner haben, der das für sie macht, relativ schwierig.
Jetzt haben wir natürlich hier im Podcast ein bisschen das Problem, dass wir auf so einer Meta-Plattitüden-Ebene fast schon bleiben müssen, weil wir nicht auf ein einzelnes Franchise-System oder eine einzelne Branche drauf gucken. Ich versuche es trotzdem mal noch eine Stufe tiefer zu kommen. Wie kann man das denn dann angehen? Also wir haben jetzt so rund um Produkt, Prozesse, Organisation, also alles, was nah am Endkunden da ist. Es gibt noch andere Bereiche, Marketing, Vertrieb. Vielleicht auch so in der großen Infrastruktur, also Gebäude, Fuhrpark und ähnliche Geschichten. Gerade Stichwort Klimaneutralität zum Beispiel, sowas in der Richtung, Nachhaltigkeit. Wie kann man das denn angehen als Franchise-Geber? Erster Punkt ist auch Franchise-Nehmer schon mal zu hören, haben wir gerade drüber gesprochen, die Inputs reinzuholen. Müssen wir, glaube ich, nicht nochmal aufwärmen. Aber wie packe ich das denn dann an? Wie komme ich zu einer Innovation und krieg's auch durchgezogen und worüber kann ich stolpern auf dem Weg?
Genau, also da würde ich immer wieder auf das Thema auch McDonald's verweisen, aber ich kann es noch mal ganz kurz skizzieren, wie man das im Franchise macht. Man hört, wie sozusagen, und man sammelt erstmal in einem Trello-Board seine ganzen Innovationen, die einem zugetragen werden oder die man selber hat. Dann selektiert man die und schaut halt in seinen Prototypen oder Pilotbetrieben, also entweder der eine oder zwei bis drei, dass man die Sachen, die wirklich für also die erfolgsversprechend sind im Sinne von Business, also mehr Umsatz, mehr Marge, whatever erbringen, dass man die einfach mal austestet. Also zum Beispiel McCafé. Und dann einen gewissen Testzeitraum nimmt, sich auch die KPIs dafür festlegt, ganz so, wie man das normalerweise ja auch macht in Projekten, macht daraus ein Projekt und dann testet man erstmal. Und dann kann es am Ende sein, dass das Projekt eben nicht erfolgreich ist, dann kommuniziert man es trotzdem oder es ist erfolgreich und man nimmt jetzt die nächsten, ich sage mal, Innovatoren oder Pioniere oder Franchise-Partner, die sehr erfolgreich sind oder die schon lange dabei sind und gibt denen jetzt sozusagen die Aufgabe, das Ganze zu implementieren. Das kann auch mal mit mehr Invest zusammenhängen. Das müssen jetzt dann die Anwälte mal beantworten, wie das dann vertraglich läuft. Aber dann wird es eben ausgerollt. Also ich kann mich gut erinnern, dass viele McDonald's an der Autobahn eben noch keine McCafés hatten und man war dann immer relativ enttäuscht, weil man ja immer einen Kaffee haben wollte und das hier in Berlin war das relativ frühzeitig dran. Und jetzt mittlerweile ist es ja fast überall. Ja. So rollt man Innovationen halt in Franchise-Systemen aus. Und ich finde das ein super Ding, weil man als einzelner Unternehmer immer das Risiko hätte, man investiert jetzt 500.000 Euro in so eine Kaffeestation und dann ist es ein Flop. Ja, und so sagt dir aber dein Franchise-Geber, ey, komm, wir haben es schon probiert, wenn du das jetzt machst, dann kannst du 30% Umsatzsteigerung erwirtschaften oder so und jetzt mach mal.
Ja, ich muss nicht ganzen Kinderkrankheiten selber nochmal ausprobieren. Ne? Das macht einer für
Genau.
alle und dann können ohne oder mit weniger Kinderkrankheiten alle es ausrollen in dem Moment. Ja, jetzt waren wir natürlich wieder recht nah am Produkt Endkunden dran. Wir haben gerade gesagt, es gibt noch andere Bereiche à la Baumaschinen, Vertrieb, Marketing und so weiter. Siehst du da Unterschiede oder wo siehst du auch mehr Potenzial von Innovationen? Haben Innovationen am Produkt und nah am Kunden eine höhere Priorität als drumherum? Kann man da irgendeine Art von ja, Struktur, Methodik, Gewichtung?
Also ich gehe immer davon aus, was letztendlich den Franchise-Partnern mehr, womit ich denen als Franchise-Geber mehr Erfolg bringen kann. Also mehr zum Erfolg verhelfe. Da ist natürlich für mich in erster Linie alles, was zum Beispiel Prozesse sind oder höhere Deckungsbeiträge und so weiter, steht bei mir jetzt da immer ganz vorne. Ja, wenn du jetzt ein ausgereiftes Franchise-System bist, ist es vielleicht dann doch eher die Kundenbindung oder dass du wahrgenommen wirst in deinem Außenauftritt als der innovativste Handwerksbetrieb, weil du immer die neuesten Materialien hast für dein und dein, für die und die Branche. Aber ich gehe da
Okay.
immer aus der Erfolgssicht heran.
Mir fällt ein Unternehmercoach ein, der nichts mit Franchise zu tun hat, der bei solchen Fragen immer sagt, du musst an alles ein Preisschild dran machen. Entweder ein Preisschild, was es kostet, dass du noch keine Innovation hast in dem und dem Bereich. Und damit verbunden, wenn du es einführst, was du erwartest, dass es plötzlich weniger kosten wird. Also ist das ein positives Preisschild am Ende. Oder eben zum Beispiel jetzt ein Preisschild mehr Umsatz oder ähnliches, mehr Ertrag rauszuholen, die durch mehr Effizienz und so weiter. Also er sagt bei all solchen Fragen, soll ich jetzt A machen oder B machen oder C machen oder vielleicht doch gar nichts, dann sagt er, mach Preisschilder dran und versuch das in Euros zu messen, soweit du kannst natürlich. Ne? Das ist ein bisschen in die Glaskugel auch bis zum ersten Prototypen geblickt. Das vielleicht als Ansatz der Priorität und dementsprechend würde ich dann fast behaupten, es ist also eine Innovation relativ fern vom Kunden kann wahnsinnig hilfreich sein, weil man zum Beispiel weniger Personaleinsatz plötzlich hat im Wasserkopf des Unternehmens. Und das Preisschild im positiven Sinne ist hoch. Und dementsprechend lege ich dort mehr Prio ran und gucke nicht, dass ich die Pommes besser mache.
Ja,
Okay.
genau.
Also ich habe mir die Frage, glaube ich,
Genau.
gerade selber so ein bisschen beantwortet,
Ja, hast du ja selber
lassen
beantwortet, aber genauso, also zum
gedacht.
Beispiel, es gibt diese, weiß nicht, ob du die kennst, um noch ein Beispiel aus der Gastronomie zu nennen, diese Roll-Eis-Geschichten, da musst du sehr viel mit der Hand machen. Du musst dieses Eis ausrollen, du musst die Masse, du musst die Schokolade zerdrücken und so weiter. Und jetzt sagen wir mal, Innovation wäre jetzt für mich, um es nochmal ein bisschen klassisch am Beispiel darzustellen, zum Beispiel eine Maschine. Ja, jetzt kaufst du dir eine Maschine, testest die aus, funktioniert super, Eis sieht genauso gut aus, wie wenn du es mit der Hand machst. Und jetzt kannst du aber eben so und so viele Kunden mehr in der Stunde mit Eis verwöhnen. Ja, das wäre für mich so eine klassische Gastronomie-Innovation.
Okay, cool. Also, lass uns mal kurz noch auf die Einführung einer Innovation beim Franchise-Nehmer schauen. Du hast gerade so darauf verwiesen, die Juristen müssen mal sagen, wie das dann geregelt ist, wenn damit hohe Investitionen verbunden sind. Ich denke, das werde ich mal mit dem Andreas Frings, den werde ich mal drauf anhauen, auf die Innovationspflicht als Pflicht im Franchise-Vertrag des Franchise-Gebers und ob es auch eine Investitionspflicht des Franchise-Nehmers womöglich geben könnte. Das werden wir mal in einer separaten Episode dann als kleine Serie vielleicht mal gucken, beleuchten. An dich die Frage gerichtet, eine Innovation jetzt unabhängig von diesem juristisch-finanziellen Aspekt einzuführen beim Franchise-Nehmer. Was ist da zu beachten? Ich habe einen erfolgreichen Prototypen und vielleicht meine zwei, drei erfolgreichsten Franchise-Nehmer auch schon ausgetestet damit. Und jetzt geht es darum, alle 50 bis 100 anderen davon zu überzeugen, X zu investieren, Prozesse anzupassen und so weiter, um etwas neu einzuführen. Kann ich das von allen verlangen? Und wie macht man das am besten? Wo fängt man an? Wo hört man auf?
Das ist auch eine gute Frage. Also ich würde es immer stufenweise machen. Das hat sich in der Praxis auch bewährt, dass man nicht, also wenn man jetzt in den drei Prototypen quasi es erfolgreich getestet hat, dann nicht gleich auf alle 200 anderen Franchise-Partner drüber zu bügeln, sondern das wäre jetzt eine Frage an Andreas, die er wahrscheinlich auch entsprechend beantworten würde. Man schaut einfach, wie sind die Vertragslaufzeiten, ja, wo kann man Verträge auch noch vielleicht abändern, aber das hängt sozusagen mit am Vertrag. Und dann macht man einfach eine stufenweise Einführung. Und diese, um jetzt mal bei meinem Beispiel zu bleiben mit der Eismaschine, das muss natürlich auch vom Invest passen. Also du kannst jetzt nicht einem Franchise-Partner, der gerade erst angefangen hat zu starten, sagen, du musst jetzt aber zusätzlich zu den Innovationskosten, die ich dir in der vorvertraglichen Aufklärung genannt habe, gleich nochmal 30.000 oben draufpacken, weil du brauchst diese Maschine. Das funktioniert natürlich nicht. Deswegen fängst du meistens bei den Franchise-Partnern an, die eben schon lange dabei sind, die entsprechend, wo es entsprechend reinpasst in die ganze Liquiditätsberechnung und in die Rentabilität. Und dann schaut man einfach, dass man das Stück für Stück für Stück reinpackt, bis man irgendwann eben auch die Verträge anpasst und die vorvertragliche Aufklärung und die Eismaschine irgendwann direkt zum Konzept gehört.
Ja, ich erinnere mich wieder an das Gespräch mit Corbinian von Miss Sporty, der Franchise-Nehmer, der von dieser Beckenboden-Innovation sprach. Der erzählte, dass die Innovation oder dieses neue Geschäftsfeld regelrecht gepitcht wurde auf der Partnerkonferenz. Also es wurde vorgestellt und es wurde mit Argumenten und Zeigen und so weiter, wurden die Franchise-Nehmer versucht, intrinsisch motiviert, überzeugt, dort anzubeißen und diese Innovation bei sich integrieren zu wollen. Fand ich ganz gut und wahrscheinlich der typische Weg halt auch, ne, dann sowohl Einzelgespräche zu führen, hey, mach mal, weil du gehörst in Kategorie erfolgreich und langjährig dabei und so weiter, als auch es allen vorzustellen und alle zu überzeugen, wie ein Pitch, als würde ich einen Investor gewinnen wollen. Wahrscheinlich auch
Definitiv,
ein
ja.
wichtiger Ansatz, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also klar, auf Partnerkonferenzen, wie gesagt, gehört sowas immer. Also Innovation ist für mich immer ein Punkt auf einer Partnerkonferenz, weil davon lebt dein System. Ja. Da sind wir wieder am Anfang.
Ja,
Das ist ja
genau.
der Klebstoff.
Also mit anderen Worten, wenn du eine Partnerkonferenz hast, wo ihr nicht über eine Innovation sprecht, dann müsste eigentlich gerade etwas schieflaufen. Dann wird es höchste Zeit, mal der Innovationspflicht des Franchise-Gebers gerecht zu werden.
Definitiv.
Cool, Jana, da haben wir, glaube ich, jetzt einen guten Bogen gespannt. Ich hoffe, dass ihr da draußen da ein bisschen was mitnehmen konntet und entweder euch bestätigt fühlt in dem, was ihr tut, oder vielleicht auch den einen oder anderen Impuls, es Dinge anders zu machen in Sachen Innovationspflicht da mitgenommen habt. Und ja, dir, Jana, vielen lieben Dank für den Input, den Austausch
Ja,
und
danke dir.
dir alles Gute und euch da draußen auch. Macht's gut. Ciao.
Danke für die Einladung.
Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast.
Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager, denn es ist natürlich noch lang nicht jeder in der Podcast-Welt angekommen. Und sehr gerne hinterlasst mir eine nette Bewertung auf iTunes. Das hilft mir, diesen kleinen Nischen-Podcast für die Franchise-Wirtschaft leichter auffindbar zu machen. Ich wünsche euch eine gute Zeit, teilt euer Glück, euer Wissen, euren Erfolg mit euren Franchise-Partnern. In diesem Sinne macht es gut, bis zur nächsten Episode. Ciao.